Herzlich willkommen zu 99:1. Mein Name ist Nadim und wir treffen uns heute für die zweite Folge zur Kritik der postkolonialen Studien oder des Paradigmas der Dekolonialisierung. In der letzten Folge haben wir gemeinsam mit Michael Kuhn eine kleine Einführung präsentiert, da rein, was das Thema eigentlich ist, welche Bereiche es dort gibt und auch schon rudimentär angedeutet, wo dann die Kritik verortet sein wird. Und heute wollen wir uns mit einem dieser Teilbereiche, die vorgestellt wurden, beschäftigen, nämlich dem sogenannten Eurozentrismus. Und dazu haben wir natürlich wieder Michael eingeladen. Herzlich willkommen, Michael. Hallo nach Japan.
Konbawa. Glaubst, es heißt guten Abend.
Okay.
Bin ich so ganz sicher. Bitte nicht testen. Okay.
Es gibt einen YouTube-Kanal von Michael, der heißt Know Why. Michael schreibt auch viele Bücher. Eines der Bücher ist auch ein bisschen zumindest der Hintergrund für diese Folgen, die wir gerade produzieren. Den Link dazu werde ich in die Beschreibung von diesem Video tun. Außerdem gibt es eine Website von Michael, die heißt, ich habe das jetzt nochmal nachgeschaut, Michael, michael-kuhn.net.
Korrekt.
Und dort findet ihr alle seine Publikationen, einige Papiere, die man lesen kann, Videopräsentationen, Workshops und auch Links zu seinen ganzen anderen Accounts, die vielleicht interessant wären zu folgen. Guckt euch das auf jeden Fall an. Da steht auch einiges und gibt auch schon einige Diskussionen bezüglich dieses Themas, vor allem in englischer Sprache, was für diese Form der Kritik gar nicht, zumindest in Deutschland, nicht gang und gäbe ist, dass man da auch mal Diskussionen hält over the pond. Und das macht Michael aber, der geht mit diesen Leuten in Diskussion und auch das wollen wir hier auf 99:1 demnächst fortführen. Machen wir jetzt aber erstmal weiter mit dem Inhalt. Heute soll es um Eurozentrismus gehen. Wir haben ja letztes Mal schon gesprochen, dass das einer der Grundpfeiler ist der postkolonialen Studien. Ich würde dich vielleicht bitten, nochmal kurz zusammenzufassen, wirklich vielleicht kurz zusammenzufassen, was ist eigentlich Eurozentrismus, also was soll man darunter verstehen? Das hast du in der letzten Folge schon gemacht, aber das kannst du vielleicht jetzt nochmal in ein paar Sätzen sagen und dann direkt anfangen mit vielleicht dem historischen Hintergrund. Wie kam diese Idee eigentlich zustande? Wer ist dafür verantwortlich? Und was ist da der Kern, der historische Kern der Sache?
Okay, ja, Eurozentrismus ist ganz einfach. Das ist die Form des Vorwurfs, der Kritik, den diese Denker, die sich selber als dekolonialisierte Denker oder Denker, die das Denken dekolonialisieren wollen, das ist die Kritik, die an der von ihnen dann als westliche, nördliche, das gibt es nicht, Science of the North heißt das auf Englisch, ich weiß nicht, wie man das übersetzt, Wissenschaft des Nordens wahrscheinlich, kenne mich da irgendwie in der Deutschsprache nicht so genau aus, wie diese Begriffe übersetzt werden. Global North heißt das Zeug, im Unterschied zu Global South. Das Konzept von Kritik, das ist die Kritik, die an dieser Wissenschaft haben, die mit diesem Begriff bezeichnet wird. Und man merkt ja sofort zweierlei. Da gehe ich dann gleich ins Detail. Erstens, mit dem Begriff Eurozentrismus werden Theorien durch sozusagen die zwei Elemente, die dieses Wort hat, charakterisiert. Das erste ist, Theorien sind in diesem kritischen Konzept Eurozentrismus Theorien, die das Attribut einer politischen Entität bekommen. Das heißt, es handelt sich um europäische Gedanken, um europäische Theorien. Das muss man sich durchaus mal vor Augen führen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich kennzeichne eine Theorie als hamburgisch, deutsch oder wie auch immer, dann ist das schon eine sehr bemerkenswerte Einsortierung von Gedanken. Der zweite Begriff ist Zentrismus. Und auch der ist in Bezug auf die Auseinandersetzung mit Wissen, mit Gedanken, mit Theorien bemerkenswert. Der sagt nämlich etwas über die Gültigkeit dieser Theorien aus. Und zwar auf der Art und die Art und Weise, dass er sagt, das sind Gedanken, die beziehen sich und richten sich auf Europa, sind zentriert auf Europa. Und als solche auf Europa zentrierte Gedanken sind sie Gedanken, die jenseits dieser Zentrierung, das ist die Botschaft, so ihre Probleme mit sich bringen. Das ist das, was mit Eurozentrismus erstmal sozusagen nur an dem Wort rumgestochert, was es damit auf sich hat. Und das ist nicht so ganz, liegt nicht so ganz daneben. Also, dass die diese Bezeichnung gefunden haben, gewählt haben, das ist kein, natürlich kein Zufall. Soweit mal kurz nur skizziert, worum es geht. Also wie gesagt, das ist der Hauptvorwurf, der an die Wissenschaft, an die europäische Wissenschaft und also muss man dazu sagen, das ist ganz klar an die Wissenschaft des Nordens, das schließt natürlich irgendwie USA und so weiter ein. Und auch andere Wissenschaften, die zu diesem globalen Norden gezählt werden von denen. Ich will gleich auf diese Kritik eingehen und versuchen darzulegen, dass das irgendwie eine sehr seltsame Opposition gegen Theorien ist, die aus Europa oder sozusagen in der Tradition der europäischen Wissenschaften liegen. Das werde ich gleich machen, damit man aber mal richtig einordnen kann, was eigentlich der sozusagen historische Hintergrund dieser Debatte ist. Damit man verstehen kann, auf welche politische, ökonomische, soziale Situation diese Aussage über einen Eurozentrismus in diesen europäischen Wissenschaften, damit man die richtig verstehen kann, damit man richtig einordnen kann, will ich mal kurz skizzieren, welches Problem die eigentlich mit dieser Kritik versuchen zu bewältigen. Das Problem ist das, man muss sich vergegenwärtigen, ich will das jetzt nicht wiederholen, was ich in der ersten Sitzung schon ausführlicher dargestellt habe, aber ich will mal kurz andeuten, mit der Übernahme des Gesellschaftskonzepts von Kapitalismus, dass diese Kolonien ja in Abweichung von dem, wofür sie mal ursprünglich gekämpft haben, nämlich für ein Gesellschaftssystem, das gegen den Kapitalismus, was anderes als der Kapitalismus sein wollte, das ist ja nun mal nicht so passiert. Warum will ich hier nicht diskutieren? Was passiert ist, ist, dass diese alten kolonialisierten Gesellschaften in dem von ihnen gefeierten erreichten Ziel der staatlichen Unabhängigkeit, in Gestalt dieser staatlichen Unabhängigkeit, das komplette System, das komplette Gesellschaftssystem der Kapitalisten, der ehemaligen Kolonialisten übernommen haben. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Das heißt, die haben das Gegenteil von dem gemacht, was sie eigentlich angestrebt haben. Nämlich statt gegen den Kapitalismus vorzugehen, haben sie in ihren Ländern den Kapitalismus eingeführt. Vielleicht war das ja auch der Grund, warum ihnen die staatliche Unabhängigkeit so generös zugebilligt worden ist. Lassen wir das mal beiseite. Diejenigen jedenfalls, nur zur Erinnerung, die das nicht wollten, die an ihrem Antikapitalismus festgehalten haben, die sind, wie man am Beispiel von Vietnam schön sehen kann, mit Napalmbomben überzeugt worden, dass es vielleicht doch besser ist, sich dem System des Kapitalismus irgendwie anzuschließen. Lassen wir es auch dabei. Das heißt, mit der Übernahme dieses Gesellschaftsmodells Kapitalismus haben diese Gesellschaften auch alle Abteilungen, alle Formen, alle Momente, alle Elemente übernommen, die für kapitalistische Gesellschaften typisch sind, was ihr Wissenschaftskonzept anbetrifft. Und das gilt, und das muss man sich einfach mal vorführen, damit man versteht, vor welchem komischen Problem diese Leute, die dann da Wissenschaft betreiben, stehen. Das gilt erstens dafür, dass sie übernommen haben, dass Wissenschaft die exklusive Form von Wissen ist, die von berufsmäßigen Wissenschaftlern betrieben wird. Der Rest der Gesellschaft kriegt Brocken im Schulunterricht irgendwie serviert. Mit Wissen hat das irgendwie nichts zu tun, soll es auch gar nicht, ist auch in Ordnung so in diesem Konzept von Wissenschaft. Wissenschaft ist das exklusive Geschäft, die exklusive Tätigkeit von deswegen sogenannten Wissenschaftlern, Berufswissenschaftlern. Übernommen ist also die Unterscheidung von Wissen, von wissenschaftlichem Wissen und bloßen Meinen. Letzteres dürfen die Leute sich zu eigen machen. Die Wissenschaftler fragen danach, warum ist es so, wie es auf der Welt zugeht, aber eben nur die. Es gibt dann ein zweites wichtiges Element in der Übernahme des Wissenschaftsprinzips der alten Kolonialherren, des Kapitalismus. Auch nicht zu unterschätzen. Das ist die erwähnenswerte Trennung von Wissen oder Wissenschaft und Politik. Diese Trennung heißt nicht mehr und nicht weniger, dass Wissenschaft ihre Aktivitäten, Wissen rauszufinden und zu verbreiten, nicht dazu benutzt, in politische Entscheidungsprozesse einzugreifen. Die können durchaus ihren Rat geben. Die können sagen, was sie meinen, was sie rausgefunden haben. Aber Entscheidungen treffen Wissenschaften nicht. Und das heißt umgekehrt, Politik behält sich deswegen vor, seine Entscheidung ganz jenseits dessen zu fällen, was die Wissenschaft weiß. Also die Quellen der Entscheidung und die Entscheidungsbegründungen jenseits von dem zu betreiben, was Wissenschaft über die Welt weiß. Das heißt, die haben sozusagen ihre eigene Rationalität und die hat mit Wissen und Wissenschaft in diesen Gesellschaften offensichtlich, wenn überhaupt, nur so viel am Hut, dass die Wissenschaftler ihren Senf dazu geben können. Eingreifen in Entscheidungsprozesse, die diese Gesellschaft betreffen, hat die Wissenschaft nicht. Kommentationsfunktion oder wie auch immer man das irgendwie nennen mag. Drittens, die haben auch diese Länder die Form, in der diese Form des Wissens institutionalisiert ist, übernommen. Das heißt, in all diesen Ländern gibt es exakt dasselbe staatliche Bildungswesen mit Schulen, Universitäten, Fachhochschulen und so weiter und so fort. Genauso wie es das in den alten Kolonialstaaten schon immer gab und genauso wie es das in den Staaten heute immer noch ist. Auch das haben sie komplett übernommen. Was die Theoriebildung selber anbetrifft, die Art und Weise, wie man denkt, haben diese Wissenschaften in diesem schönen globalen Süden auch ohne ein Wort der Kritik, ohne ein Wort der Reflexion übernommen, wie diese Wissenschaft als Wissenschaft konstruiert ist. Ich rede hier von der disziplinären Konstruktion des wissenschaftlichen Denkens. Auch das ist schon deswegen mal kurz erwähnenswert, weil all diesen Leuten, die dann disziplinäres Denken betreiben, sprich das Denken, das seine Gedanken, seine Theorien kreiert, durch die jeweils spezifischen Ansätze, die die jeweiligen wissenschaftlichen Disziplinen kennzeichnen. Der Psychologe sieht das immer so, der Soziologe sieht das immer so und der Ökonom sieht das so und so weiter und so fort. Also diese seltsame Form des Denkens, ich will da jetzt nichts weiter zu sagen. Wen es interessiert, ich schreibe da gerade irgendwie ein Buch drüber, wird dann irgendwann auch mal auf meiner Seite erscheinen. Nur so viel, da bastel ich dran rum. Aber man muss mal festhalten, das Prinzip des Denkens in kapitalistischen Gesellschaften und was das mit kapitalistischen Gesellschaften zu tun hat, will ich hier auch nicht ausführen. Es ist aber das Prinzip kapitalistischer Gesellschaften und ich verweise nur mal als kleinen Hinweis, wenn man so will, auch als Beleg darauf, dass es durchaus ja für die Leute, die mit dem Marxismus-Leninismus vertraut waren, und das waren diese Leute alle, denn sie sind alle, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, jedenfalls alte ehemalige Kapitalismuskritiker, und ihre Kapitalismuskritik haben sie weitgehend bezogen aus dem historischen Materialismus. Die wissen alle, dass es in der Sowjetunion beispielsweise eine Disziplin gar nicht gab, die in den Wissenschaften kapitalistischer Länder gewissermaßen das Kommando führt, kann man ruhig mal so sagen. Wovon rede ich? Von Soziologie. Soziologen sind irgendwie die Besserwisser bei allem, reden überall rein. Das sind eigentlich sozusagen die Kernwissenschaftler. Die gab es in der Sowjetunion nicht. Die gab es nicht. Das ist tatsächlich so. Allein das hätte ja auch mal eine Frage aufwerfen können, wie geht das eigentlich, warum übernehmen wir eigentlich irgendwie dieses Wissenschaftskonzept, was hat es eigentlich mit dieser Soziologie auf sich, warum gab es die eigentlich in der Sowjetunion nicht? Vielleicht sind diese Fragen ja auch dort mal diskutiert worden, mir ist es nicht bekannt, egal, es ist jedenfalls so, die Wissenschaften sind dort disziplinär organisiert und konstruiert. Das heißt, das ganze Denken folgt der Logik disziplinären Denkens. Und das hat es in sich. Wie man gleich sehen wird an der Diskussion von einem Beispiel von eurozentristischer Kritik, wird man sehen, dass das gewaltige Konsequenzen hat. In Bezug darauf, wie dort Theorien konstruiert, kreiert werden. Was sie auch übernommen haben, ist, was ich hier hingeschrieben habe, als die sozusagen wissenschaftstheoretische Version teleologischen Denkens. Das soll heißen, auch das haben sie sich zu eigen gemacht, dass, wie in den disziplinären Wissenschaften das so üblich ist, dass das Denken immer relatives Denken sein muss. Relativ schon alleine deswegen, weil es davon abhängt, in welcher Disziplin man sich bewegt. Und deswegen eben auch davon abhängig ist, sozusagen welchen Erklärungsansatz man wählt. Geht man das Problem psychologisch an, ökonomisch oder eben soziologisch? Und dann mit den entsprechenden sozusagen Basiskategorien, mit denen diese Denker in diesen Disziplinen dann auf die Welt, auf die Objekte ihres Denkens zugehen. Auch das hat die nicht irritiert. Wie man gleich sehen wird, im Gegenteil. Im Gegenteil, haben sie das, den Relativismus, also die Bestreitung von Objektivität von Wissen, als Gelegenheit definiert, ihre Kritik zu artikulieren. Dazu gleich mehr. Was sie auch übernommen haben, und das ist mein letzter Punkt, was sie auch übernommen haben, ist sozusagen die Mission dieser Wissenschaft. Sprich, sich für die Anliegen ihrer Gesellschaften einzusetzen mit ihren Gedanken. Und zwar in allen wissenschaftlichen Abteilungen. Ein Hinweis auch hier, auch die Umwandlung, die in derselben Zeit passiert ist, die Umwandlung der Anthropologie in Kulturwissenschaft, auch die haben diese Wissenschaftler übernommen und sich zu eigen gemacht, was sozusagen Anthropologie an sich korrigiert hat hin zur Kulturwissenschaft. Auch das ist bemerkenswert. Warum? Jeder, der irgendwie ein bisschen Ahnung hat von Anthropologie, weiß, dass die Anthropologie die Wissenschaft war und ist, die in dem in der Klaviatur disziplinärer Disziplinen überhaupt nur gegründet worden ist als Wissenschaft für die Menschen, für die Gesellschaften in der kolonialisierten Welt. Das war die Wissenschaft der Unzivilisierten. Und diese Wissenschaft, wie jeder Wissenschaftler auch in diesen Weltgegenden sicherlich weiß, hat die Welt so gesehen, dass die Forschung der Anthropologie, wenn die dann da diese diese Knalltüten, wäre mir fast rausgerutscht, ist auch in Ordnung, kann man auch ruhig so sagen. Wenn die in der kolonialisierten Welt da im Dschungel rumgereist sind und ihre Studien durchgeführt haben, man muss mal nachlesen, jemand wie Clifford Geertz oder sowas, der ist ja da berühmt früher. Wenn die dort rumgereist sind, dann haben sie immer wieder dasselbe festgestellt. Nämlich in allem, was sie dort irgendwie zu sehen bekommen haben, haben sie konstatiert, dass diese Gesellschaften noch nicht zivilisiert sind, aber auf dem Wege dorthin sind. Also nicht übermäßige nette Urteile über diese Leute dort gefällt haben. Die Kulturwissenschaft, da will ich jetzt nicht zu sagen, ist sozusagen eine Fortentwicklung der Anthropologie auf der Grundlage dessen, dass aus allen diesen Gesellschaften ja nun tatsächlich staatliche Gesellschaften geworden sind. Also das, was im Gedankenkopf von Anthropologie sozusagen die Verkörperung von Zivilisation ist. Zivilisationen sind staatlich organisierte Gesellschaften für die. Und nachdem die Welt in lauter Staaten verwandelt worden ist, die Gesellschaften in staatlich organisierte, konstruierte Gesellschaften, war das mit diesem Ansatz der Anthropologie irgendwie, das ging ja nicht mehr, denn es waren ja nun alles zivilisierte Gesellschaften. Das hat dazu geführt, dass Anthropologie sich selbst kritisiert hat und sich gefragt hat, was machen wir denn nun? Und daraus ist Kulturwissenschaft geworden. Was das ist und wie der Übergang geht, ist hier nicht Thema. Ich erwähne das aber deswegen, weil es bemerkenswert ist, dass auch dieser Abteilung disziplinären Denkens in den Wissenschaften des Global South nicht dazu geführt hat, mal die Stirn darüber zu runzeln und zu sagen, was ist das eigentlich für ein Wissenschaftsprinzip, was ist das für ein disziplinäres Denken und so weiter und so fort. Also alle die Punkte, die ich gerade aufgeführt habe, dass wir hier übernommen haben, sondern das haben sie alles übernommen. Und man merkt daran, es ist ja unschwer zu erkennen, dass für Leute, die das sozusagen sich alles einkaufen, offensichtlich diese Sorte Wissenschaft für die das Selbstverständlichste von der Welt ist. Ganz normal, so geht Wissenschaft nun mal. Wie soll das sonst gehen? Keine Ahnung. Also ich will sagen, die Naturalisierung die Vorstellung, dass Wissenschaft so geht, wie kapitalistische Gesellschaften Wissenschaften betreiben, das ist denen offensichtlich irgendwie vollkommen selbstverständlich. Ganz normal. Da gibt's offensichtlich für die gar nichts dran, was irgendwie eine spezifische gesellschaftliche Form von Wissenschaft ist. In all den Punkten offenkundig nicht. Und das ist deswegen bemerkenswert zu erwähnen. Warum? Weil diese Gesellschaften, sprich diese Wissenschaften dieser Gesellschaften, eben sozusagen jetzt eine nach diesen Prinzipien, die sie gar nicht hinterfragen wollen, konstruierte Wissenschaft kreieren müssen. Eine Wissenschaft, die nach diesen Prinzipien arbeitet, ein Beitrag von Theorien, die sozusagen diesen ganzen Konstruktionsprinzipien, die Prinzipien, die ich gerade aufgezählt habe, realisieren müssen, Gedanken produzieren müssen, wie sie über die Welt denken, die nach diesen ganzen Prinzipien konstruiert, gebaut, institutionalisiert, verbreitet und so weiter irgendwie werden müssen. Und um das hinzukriegen, müssen sie halt irgendwie sozusagen ihre Wissenschaften bauen jetzt als selbstständige Staaten für ihre Gesellschaften und müssen sie bauen auf in irgendeiner Art und Weise als ihre Wissenschaften ihrer Gesellschaften, und das hat halt das Moment der Abgrenzung in sich, unsere Wissenschaft für unsere afrikanischen Gesellschaften oder wie auch immer, und das hat erzeugt, und man merkt gleich, wie das zusammengehört, das hat erzeugt diese Kritik, die läuft unter diesem Begriff Eurozentrismus. Und um da mal so viel zu verraten, die ganze Kritik von Eurozentrismus in all ihren Momenten ist von A bis Z quasi durchkonstruiert für die Bedienung dieser Wissenschaftsprinzipien, die ich gerade erwähnt habe. Wenn man das mal im Kopf hält, was ich gerade gesagt habe, und weiterhin jetzt sozusagen guckt, wie Eurozentrismus tatsächlich diese Kritik an den westlichen Wissenschaften, wie die argumentiert, wird man merken, huch, da kommen tatsächlich genau diese Sachen alle vor.
Okay, nun ist das ja ein Begriff, der nicht nur in der Wissenschaft Einzug gefunden hat, sondern auch ja eigentlich ein politischer Begriff geworden ist, Inhalt von vielen politischen Anliegen und Bewegungen. Und vielleicht kannst du den Hintergrund nochmal auseinandernehmen, weil ja, den wissenschaftlichen Ursprung, den hast du jetzt gut hergeleitet. Wie hat das denn auf diese Art und Weise Einzug gefunden in die politische Diskussion, welche ja am Ende auch nicht wirklich trennbar ist von der ganzen Diskussion um die postkolonialen Studien und Dekolonialisierung?
Ja, so ist es. Ja, in der Tat. Es ist witzig zu registrieren, in welchem Maße, das war der Grund, warum ich gerade irgendwie auch sozusagen aufgelistet habe, was die sich da alles eingekauft haben, in welchem Maße diese Konstruktionsprinzipien westlicher Wissenschaft, in welchem Maße die dieses Denken, was die sich dann da selber irgendwie zulegen, ein Wissenschaftsprinzip und eine Wissenschaft, die sich zulegen, die sie dort aufbauen, wie das sozusagen den Aufbau dieser Wissenschaft als dieses politische Programm, als Programm, deswegen habe ich ja gesagt, als Programm, das sozusagen seine Mission darin besteht, diesen Gesellschaften, die ihnen zugehörige Wissenschaft zu produzieren, die gab es ja da nicht. Die mussten sie also bauen, als bürgerliche oder Gesellschaft oder Bürgergesellschaft oder Citizen Society oder wie man auch immer die nennen mag. Und weil das in der Tat so ein, natürlich sozusagen ein politisches Anliegen ist, ist es auch gar kein Zufall, dass dieser Begriff Eurozentrismus gar keine Erfindung der wissenschaftlichen Debatten war, sondern eine Erfindung der politischen Diskussion. Der Begriff Eurozentrismus, erfunden von dem berühmten Samir Amin, ein Ägypter, ist entstanden in einem politischen Streit in diesen Ländern. Und der politische Streit ist der Streit darüber, was hier eigentlich sozusagen für politische Prinzipien in diesen neuen Staaten gelten. Und der Streit hatte zum Inhalt, dass es dort Leute gab, wie den Amin, der mit der Kategorie Eurozentrismus gegen Vorstellungen angetreten ist, die ein anderes politisches Konzept hatten, als was er mit Eurozentrismus charakterisieren wollte. Was er mit Eurozentrismus charakterisieren wollte, war dies. Der Mann hat gesagt, die Debatten, die glauben, mit der Etablierung unabhängiger Staaten gäbe es jetzt quasi einen gleichen Ausgangspunkt, einen gleichen Level zwischen den alten kolonialisierten Staaten und den alten Kolonialstaaten. Der irrt. Es gab dort die Diskussion, die mit den Begriffen gekennzeichnet wird und die es übrigens immer noch gibt, die argumentiert mit den Begriffen wie Center und Peripherie und solchen Sachen. Und da hat der Amin sehr korrekt gegen eingewendet, dass die Idee, dass zwischen diesen Gesellschaften nur graduelle Unterschiede bestehen, die im Prinzip gleich sind, dass das ein großer Irrtum ist, eine große Illusion ist, weil er hat darauf hingewiesen, dass man sich nichts vormachen soll, dass die Staaten, die neu entstandenen Staaten, jene unabhängigen Staaten, in all dem, was sie sind und tun, Produkte der Imperialisten sind, der kapitalistischen Staaten, die auf der Welt das Sagen haben. Der hat mit dem Begriff Eurozentrismus sagen wollen, wir sollten uns davor hüten, dasselbe Gesellschaftssystem bei uns einzuführen, in der Annahme, es ginge uns dann anders als bisher. Der hat ziemlich klug, muss man sagen, mit dem Begriff Eurozentrismus darauf hinweisen wollen, dass die Europäer, das war der Vorwurf, wenn der gesagt hat, Eurozentrismus, die Europäer mit ihrem Gesellschaftsmodell sich mit diesem Gesellschaftsmodell überall in den alten kolonialisierten Ländern einnisten wollen, dass die denen das quasi auch aufdrücken wollen. Eurozentrismus hieß bei dem, das Gesellschaftsmodell der Europäer wird als das einzig gültige, vernünftige, korrekte Gesellschaftssystem irgendwie betrachtet und muss deswegen auch von den alten kolonialisierten Gesellschaften übernommen werden. Das hat der Mann unter Eurozentrismus verstanden. Das wollte er zurückweisen. Der wollte sagen, wir sollten es nicht zulassen, dass die ganze Welt, die ganze ehemalige kolonialisierte Welt, sich von den Europäern ihr Gesellschaftssystem aufdrücken lässt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Warum? Das war die Geburt und der Gedanke von Eurozentrismus. Die Welt sollte nicht sozusagen sich zentrieren, dasselbe machen wie die Europäer. Wir müssen über unseren eigenen Kram selber nachdenken und über alternative Gesellschaftssysteme nachdenken. Der hat sogar, und das muss man sich irgendwie auch nochmal irgendwie vergegenwärtigen, der Mann hat sogar, wie ich finde, eine bemerkenswert korrekte Kritik an der Sowjetunion formuliert. der hat nicht nur in den Kontroversen innerhalb der ehemaligen kolonialisierten Welt Vorstellungen zurückgewiesen, man könne jetzt Marktwirtschaft und Staat einführen und könnte dann daraus machen, was man möchte, weil man ja jetzt irgendwie die Staatsgewalt hat, ein unabhängiger Staat geworden ist. Der hat gesagt, ihr spinnt, das geht so nicht. Wenn ihr dieses Gesellschaftssystem einführt, machen wir uns irgendwie zum Idioten der führenden kapitalistischen Staaten in der Welt. Der hat obendrein gesagt, die Idee, die zu jener Zeit die sozusagen die Herrschaftsideologie in der Sowjetunion war. Man erinnere sich vielleicht, das hieß, wie hieß das? Ich muss mal schnell nachgucken. Genau, aufholen und überholen hieß dieses grausige Ding. Die hatten tatsächlich die Idee, dass sie gesagt haben, wir müssen besser werden als der Kapitalismus. Die haben also sich mit dem irgendwie, die haben also mit dem irgendwie ein Wettrennen irgendwie veranstaltet. Mit der Parole, wir müssen irgendwann sozusagen besser werden als der Kapitalismus. Ich will da jetzt nicht zu sagen, es ist der helle Wahnsinn, aber das ist tatsächlich das, was irgendwie sozusagen das Programm der Sowjetunion dann war in den letzten 20, 30 Jahren. Also in der Zeit, über die wir jetzt irgendwie reden. Und der Mann hat auch das kritisiert, zu Recht. Übrigens, noch ein kleiner witziger Hinweis. Der Mann ist ziemlich hartnäckig gewesen. Der hat tatsächlich es hingekriegt. Ich weiß nicht, das weiß vielleicht nicht jeder, deswegen einfach mal ein bisschen schmökerischer Hinweis. Der ist, nachdem er sich mit seinen mit seinen Kollegen aus dieser Bewegung, die diese ganzen Debatten von Center and Periphery geführt haben, denen er vorgeworfen hat, dass es nicht diese graduellen Unterschiede gibt, sondern dass es sehr prinzipielle Gegensätze gibt zwischen den Gesellschaften, auch dann, wenn sie alle kapitalistisch sind. Dann ist der aus Ägypten abgehauen und ist, man höre und staune, der ist nach Kambodscha gegangen und hat in Kambodscha tatsächlich die Roten Khmer unterstützt. Und das muss man sich wirklich auch mal überlegen, wenn man weiß, welche Diskussionen es irgendwie im Westen gegeben hat, darüber, was Rote Khmer für, mir fällt kein Wort ein, ich will es lieber nicht sagen, ja, sagen wir mal einfach, was das für Unmenschen sind, um das Wenigste zu sagen. Der hat gesagt, hier habe ich noch was verloren, um meine antikapitalistischen Ideen irgendwie an den Mann bringen zu können. Und dann hat er tatsächlich da mit den Roten Khmeren gearbeitet. Also ein witziger Typ. Zurück zur Wissenschaft. Das war die Geburt des Begriffs Eurozentrismus. Also ein Begriff, der gesagt hat, lass die Finger vom Kapitalismus. Samir Amin und seine Anhänger hatten offensichtlich leider, so sehr sie irgendwo kapiert haben, was Kapitalismus ist, was Wissenschaft, was, wenn man so will, kapitalistische Wissenschaft ist, da waren sie nicht so gut. Der Übergang von dem Begriff Eurozentrismus, die Übernahme des Begriffs Eurozentrismus als Kritik von Wissenschaft, basiert auf einer sehr miserablen Übertragung der Kritik am Kapitalismus, die der Mann verfochten hat, auf die Wissenschaft. Und in dieser Diskussion über die Wissenschaft gibt es solche Kategorien wie hegemonische Wissenschaft. Scientific Hegemony heißt das Ding. In diesen Kategorien wird deutlich, dass die, was die Wissenschaft, die Auseinandersetzung der Wissenschaftler mit der westlichen Wissenschaft betrifft, die sie dann auch unter diesem Begriff Eurozentrismus geführt haben, sich was ganz anderes eingeschlichen hat als eine Kritik der Wissenschaft dieser Gesellschaft. Alles, was ich vorher aufgezählt habe, was sozusagen diese Wissenschaft mit der Übernahme des Wissenschaftssystems alles übernommen hat, das war denen alles überhaupt kein Gedanken wert. Null, nichts. Gar nichts von dem. Der Begriff Scientific Hegemony oder ein anderer Begriff, der dort immer noch auch diskutiert wird, der heißt Academic Dependency, also akademische Abhängigkeit. Der hat mit einer ziemlich dummen, assoziativen Übertragung der Begriffe aus den ökonomischen Konflikten und aus den politischen Auseinandersetzungen, aus den Gewaltkonkurrenzen zwischen Staaten und aus den wirtschaftlichen Konkurrenzen zwischen nationalen Ökonomien eine Parallele gezogen, mit der nicht gemerkt hat, dass er sich mit dieser Parallele das ganze Wissenschaftsprinzip dieser Gesellschaften eingehandelt hat. Mit dem Begriff Academic Dependency oder Scientific Hegemony wird der Anspruch verbunden, wir möchten in dieser Wissenschaftswelt mitmachen, aber wir möchten in dieser Wissenschaftswelt mit unseren Theorien nicht untergebuttert werden. Anerkennung finden, mitmachen als eigenständige Wissenschaft, die dort auch sozusagen ihre Geige spielt. Und an der Stelle hat der Mensch nicht gemerkt, dass er da mit der Übertragung dieses Begriffs Eurozentrismus auf die Wissenschaft alles, was er vorher in Bezug auf die politischen Debatten irgendwie ziemlich korrekt formuliert hat, dass er damit alles sozusagen quasi relativiert hat, was er vorher im Bereich Ökonomie und Politik richtig bemerkt hat. In der Wissenschaft hat er sich dann darauf eingelassen, hat gesagt, wir müssen mit denen auf deren Maßgabe, auf deren Ebene konkurrieren. Das hat er vorher den Leuten irgendwie ausgetrieben und hat gesagt, seid ihr verrückt? Da ziehen wir den Kürzeren. Wir müssen was anders machen. Hier bei der Wissenschaft hat er nicht gemerkt, dass das Konkurrieren mit der westlichen Wissenschaft eben voraussetzt, dass sie sich mit denen irgendwie auf sozusagen in einen Raum begeben und dann irgendwie wenn du mit denen konkurrieren willst, musst du halt mit denen konkurrieren und dann mit denen machen, was die als Wissenschaft irgendwie betrachten. Alles das, was ich eben vorher gesagt habe. So gut. Jetzt können wir dann, wenn es recht ist, sozusagen als nächstes übergehen, was das dann eigentlich heißt in der Durchführung der Kritik von Wissenschaft unter dem Titel Eurozentrismus, was da eigentlich passiert. Aber ich wollte nur mal sagen, der Witz ist der, dass der Begriff ursprünglich eine rein politische Kategorie war, die aus den politischen Diskussionen kam. Und dann auf fatale Art und Weise in der Übertragung dieses Begriffs auf Wissenschaft sich genau das gemacht hat, sich nämlich auf diese Wissenschaft einzulassen, anstatt sie irgendwie zu widerlegen, zurückzuweisen, so wie er das irgendwie für die politische Diskussion irgendwie für sich irgendwie festgehalten hat. Daher dann ist er dann eben auch nach Kambodscha gegangen, weil er irgendwie Leute, die von denen er sagte, die halten an dieser Kapitalismuskritik fest, unterstützen wollte. Und warum, vielleicht nochmal ein Satz dazu, warum das einfach irgendwie ein blöder Fehler ist, das liegt daran. Die sozusagen Auseinandersetzung mit zwischen Wissenschaften, zwischen Theorien, die erfolgt halt nach anderen Gesetzen als die Auseinandersetzung zwischen Geschäftsleuten. und auch zwischen Staaten. Dort geht es um Gewalt und es geht um sozusagen den Streit über Märkte und so weiter und so fort. Und dieser komische Begriff Academic Dependency oder Scientific Hegemony, da merkt man dran, der nimmt ja richtig diese Begriffe, die aus der Ökonomie kommen, appliziert die an die Wissenschaft und sagt deswegen, in der Wissenschaft geht es um die Stärke, die man hat, um die Power, die man hat. Und sorry, das ist Quatsch. In der Wissenschaft geht es darum, dass man die besseren Argumente hat, Leute. Umsonst gar nichts. In der Wissenschaft gibt es keine Power. Was ist das für ein Unfug? Da ist schon was dran. Ja, es ist okay. Klar, wenn man irgendwie sein Examen machen will, das stimmt. Da muss man irgendwie dem Professor nach dem Bart reden. Das ist so. Das kann man doch aber machen, Leute. Wenn der Professor hören will, irgendwie, was weiß ich, 2 und 2 ist 5, dann sagt man, was ist 2 und 2? 5. Hinterher geht man raus, zeigt den Professor einen Vogel. Aber man muss doch jetzt nicht allen Ernstes sich das irgendwie anziehen. Das geht doch gar nicht. Es geht nicht. Man kann niemanden zwingen, einen anderen Gedanken zu teilen. Man kann jemanden zwingen, einen anderen Gedanken nachzuplappern. Aber hallo, das machen Leute von morgens bis abends. So geht das. Klar, wenn man zur Schule geht und einen Job haben will und so weiter und so fort, ja, dann muss man immer sagen, Oberschlauermeier einem irgendwie, was sie wollen, was man irgendwie nachplappern soll. Dann plappert man das nach. Aber da folgt doch überhaupt nicht draus, dass man das Zeug teilt, dass man das auch so sieht. Da geht man doch raus aus dem Quatsch und sagt irgendwie so, ein Blödmann. Das heißt, in der Wissenschaft herrschen wirklich andere Prinzipien als die der Gewalt. Und diese Idee von der Academic Dependency und Hegemony ist einfach ein Unfug. In der Wissenschaft heißt widerlegen, diskutieren, mit Argumenten auseinandersetzen, sagen, dass andere Theorien Unfug sind. Das muss man da machen. So macht man die kaputt. Aber doch nicht irgendwie, indem man mit denen über diese Theorien irgendwie, ja, worüber eigentlich, jetzt anfängt sozusagen in der Bedeutung, die sie haben, in der Anerkennung, die sie genießen, in dem Umfang, in dem man mit diesem Kram irgendwie publiziert, wie viele Bücher man auf den Markt haut und all so ein Scheiß.
Naja, so clever wie er war, Samir Amin, den kenne ich natürlich auch ein bisschen, ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen was über den mal hier referiert, der ist ja, soweit ich weiß, ist der in einem französischen Gymnasium in Ägypten gebildet worden, dann ist er nach Paris und hat dort studiert, also dieses fast konfliktfreie Nebeneinander der bürgerlichen Wissenschaften, wie du es ganz am Anfang erklärt hast, dass dieser Streit, wie du ihn jetzt auch gefordert hast, eigentlich gar nicht zustande kommt, sondern dass die eigentlich nebeneinander stehen sollen und auch keine Geltung übereinander irgendwie beanspruchen sollen. Das scheint er wirklich verinnerlicht zu haben, wenn es dann darum geht, diesen Eurozentrismusbegriff auf die Wissenschaft anzuwenden. Ja, definitiv. So ist es. Gut, dann, du hast es ja schon angekündigt, lass uns jetzt mal dann zu dem Eurozentrismus selbst kommen. Was macht den eigentlich aus? Und vielleicht kannst du auch mal ein bisschen sagen, vielleicht nehmen wir das mal nicht sofort kritisch, sondern sagen vielleicht erstmal, ja, was ist denn daran eigentlich richtig? Vielleicht gibt es da ja auch richtige Momente dran, die man sich anschauen kann und dann natürlich nochmal ausarbeiten, was die falsche Idee ist an dem Eurozentrismus als Konzept.
Okay, gut. Nochmal zurück, um da einzusteigen, was ich vorhin gesagt habe, was eigentlich mit diesem seltsamen Begriff, wie mit diesem Begriff sozusagen auf Wissenschaft zugegangen wird, wenn man von Eurozentrismus redet. Es ist offensichtlich, es wird der Ort oder die politische Einheit, die politische Entität oder wie auch immer, es wird die als ein Charakteristikum von Theorien irgendwie gekennzeichnet. Eine europäische Wissenschaft ist demnach eine sozusagen, die sowas wie etwas Europäisches in sich hat. Und eine Wissenschaft, der man dann den Zentrismus vorwirft, ist der, dass sie sagt, diese europäische Wissenschaft, die etwas Europäisches in sich trägt, die verpasst ihre Mission als Wissenschaft, wenn sie jenseits von Europa mit diesen Theorien auf die Welt losgeht. Das ist da der Gedanke dahinter. Und da ist ein bisschen was dran. Es ist ja tatsächlich so, dass die europäischen Wissenschaften ihre Gesellschaftssysteme für Gesellschaftssysteme halten, die sozusagen der Menschennatur entspringen oder besser genauer gesagt, die versuchen, mit der Menschennatur zurechtzukommen. Das ist so. Die europäischen Wissenschaften alleine schon in ihrer disziplinären Konstruktion verraten durch diese disziplinäre Konstruktion, dass sie Wissenschaften dieses Gesellschaftssystems sind. Kurzer Hinweis. Die Trennung des Denkens in, um nur ein Beispiel zu nehmen, in Politik, politische Wissenschaften und Ökonomie, die geht überhaupt nur dann, wenn diese beiden Abteilungen gesellschaftlichen Handels als zwei getrennte Abteilungen tatsächlich konstruiert sind in diesen Gesellschaften. Und das ist so. Es gibt tatsächlich hier die Marktwirtschaft und da den Staat. Die Konstruktion von Wissenschaften als disziplinäres Denken reproduziert exakt in der Tat diese Trennung und ist in dem Sinne schon eine Wissenschaft, die sozusagen in dem, wie sie konstruiert ist, wie sie ihre Gedanken konstruiert, die das Gesellschaftssystem quasi reproduziert und damit affirmiert, über das sie handelt. Das ist so. Es kommt hinzu, und auch da ist was dran, dass diese europäischen Wissenschaftler nicht mit Bescheidenheit geschlagen sind, um mich mal so auszudrücken. Ich habe vorhin irgendwie schon ja kurz auf die ziemlich unappetitliche Wissenschaft namens Anthropologie hingewiesen. Diese Wissenschaft ist ja tatsächlich in der Welt rumgegurkt und hat mit ihren Studien darüber, dass die unzivilisierte Welt auf dem Weg zur zivilisierten Welt war, also auf dem Weg zur Welt der Europäer, dort tatsächlich sozusagen eine Form des Denkens in die Welt transportiert, die auf diese Art und Weise das Gesellschaftssystem der Europäer als der Natur angemessenes Gesellschaftssystems in der Welt vorgestellt und verkauft hat. Das stimmt, das machen die. Da sind die gar nicht bescheiden. Der Haken an der Kritik von Eurozentrismus ist aber der, wenn man das der Wissenschaft, der europäischen Wissenschaft vorwerfen will, dann muss man ihr genau das zeigen, dass sie quasi ein, wie sagt man, Advokator des Gesellschaftssystems ist, das die Europäer sich zugelegt haben. Und dass ein ziemlich unfreundliches Gesellschaftssystem auf jeden Fall aus der Perspektive derjenigen ist, die dieses Gesellschaftssystem mal in Gestalt des Kolonialismus haben irgendwie über sich ergehen lassen müssen. Diesen Zusammenhang muss man aber in den Theorien aufweisen. Und der Haken an der Kritik von Eurozentrismus ist der, dass sich diese Kritik gar nicht so versteht, wie ich da gerade gesagt habe, was da dran ist. Die versteht sich ganz anders. Die versteht sich so, und das werde ich gleich mal schön zeigen, oder ich versuche es jedenfalls, am Beispiel eines Soziologen, der das richtig schön durchdekliniert. Deren Vorwurf lautet ganz anders. Der lautet, bleibt mit eurer Wissenschaft, wo ihr seid. Eure Wissenschaft ist durch und durch durchdrängt von den Ideen der europäischen Gesellschaft. Aber anstatt an der Stelle mal das aufzuzeigen und deswegen zu zeigen, dass diese disziplinären Wissenschaften eine affirmative Veranstaltung von A bis Z sind, schon in der Art und Weise, wie sie als disziplinäre Wissenschaft konstruiert sind und dann in der Art und Weise, wie sie dann ihre Theorien aufbauen, die alle sozusagen die Konstruktionen, die sozialen Konstruktionen kapitalistischer Gesellschaften als Menschennatur irgendwie verkaufen und alle Konstrukte, die die kapitalistische Gesellschaft irgendwie kreiert hat, als Art und Weise mit dieser Menschennatur umzugehen, verfabelt. Also den ganzen Kapitalismus als eine, wie sagt man, als eine Form mit der Natur menschlicher Macken irgendwie umzugehen ist. Das muss man diesen Theorien halt nachweisen. Und wenn man denen sagt, bleibt mit eure Theorien, sind vielleicht in Europa ganz schön und gut, aber bei uns nicht, dann macht man eine Riesendummheit. Dann erkennt man nämlich diese Theorien zuallererst mal an. Und dann hat man den Salat. Man widerlegt sie nicht, sondern wenn man denen sagt, bleibt mit denen zu Hause, bleibt bei euch, stimmen sie vielleicht sogar, wird denen zugesprochen, dann hat man diese Theorien eben tatsächlich, anstatt sie zu widerlegen, zu akzeptablen Theorien veredelt. Und das ist der Haken an dieser Kritik Eurozentrismus. An der Kritik, die sagt, eure Theorien sind bei euch in Ordnung, aber ihre Universalisierung, so heißt das dann in diesen Debatten, die geht nicht, die machen wir nicht mit. Und was aus dieser Nichtkritik, aus dieser Nichtwiderlegung dieser Theorie, im Gegenteil aus dieser lokal begrenzten Anerkennung dieser Theorien, für Europa alles okay, was daraus an komischen Kritikkonsequenzen irgendwie folgt, das will ich dann gleich mal versuchen auseinanderzunehmen. An einem soziologischen Beispiel für eine solche Kritik und dann aufzeigen, um mal das zu antizipieren, was dabei rauskommt, dass diese Kritik, die dann sozusagen die Durchführung dieses eurokritischen Konzepts ist, dass diese Kritik daran in nichts anderem besteht, als in der Konstruktion einer Variation exakt dieser Theorien, gegen die sich diese Kritik des Eurozentrismus so abgrenzen will. Das ist sozusagen, nochmal zurück, das sind die richtigen Momente, die diese Kritik hat, die sie aber in der Art und Weise, wie sie sie dann umsetzt, durchführt, vergeicht. Und zwar so vergeicht, dass sie nicht einfach die Kritik vergeicht, sondern dass es diese Kritik ist, und das ist irgendwie meine zentrale Behauptung, vielleicht bei diesem ganzen Käse mit Eurozentrismus, dass es diese Kritik ist, die dafür sorgt, fatalerweise, Ironie der Geschichte, diese europäische Wissenschaft endgültig auf der ganzen Welt als die gültige Wissenschaft irgendwie zu verbreiten. Verrückt, oder? Aber das ist der Witz. Das ist das, was ich beweisen will. Eurozentrismus ist die Art und Weise, wie diese Kritik die europäische Wissenschaft endgültig jenseits der alten Kolonialstaaten universalisiert. Das ist jetzt sozusagen das traurige Geheimnis.
Lass uns direkt anknüpfen und fangen wir doch einfach mal mit diesem Beispiel an, was du gerade schon geteasert hast. Du hattest mir ja mein Zitat zugeschickt. Dass du angekündigt hast, sag ich mal.
Geteasert, ja. Okay. Sollen wir das, also kannst du das
einblenden? Ich blende es mal ein, so? Genau.
Und ich lese das dann mal. Ist das okay, wenn ich das mal vorlese? Weil es ist nicht so richtig doll zu lesen da oben.
Aber ja, klar, okay. lese es vor.
Ich lese es mal vor. Kriege ich denn hier mein... Sorry, ich muss irgendwas wegkriegen. So, also, dieses ein Falech Abdel Jabbar, der ist ein, hört man ja am Namen, das ist ein Araber. Wie viele dieser, wie sagt man, eurozentristischen Wissenschaftler arbeitet der? Dreimal darf man raten, wo? Na klar, in Europa, in England, hat dort ein Institut. Und der ist ein Soziologe und der debattiert, wie man sich von der eurozentristischen Sichtweise in der Soziologie befreit, also wie man sozusagen die Kritik einer eurozentristischen Theorie konstruktiv wendet zu einer alternativen, nicht eurozentristischen Theorie. Das macht der gute Mann und dazu führt er Folgendes aus. Das ist jetzt leider auf Englisch. Soll ich das kurz übersetzen? Ist nicht so ganz einfach, kann man machen, aber ich kann es zusammen.
Du musst es ja nicht wortwörtlich übersetzen, einfach
sehen. Jetzt können eigentlich alle Leute Englisch, so ist das halt. Ist okay. Also ich übersetze gleich. Jetzt lese ich erstmal den Quark auf Englisch. Sociology is most commonly classified in the West in two trends, depending on the starting point, the individual or society, the partial or the whole. Also im Westen ist der wie sagt man, Ausgangspunkt soziologischen Denkens die entweder die Trennung, die Unterscheidung von Individuum und Gesellschaft oder der Teil und oder die Unterscheidung von der vom Teil und das und dem Ganzen. This classification is confusing to many Arab researchers who have not found. Ich kann das kaum mehr lesen, also wird mir schlecht bei. This classification is confusing as many Arab researchers who have not found mature European individualism in their societies or coherent nation made up of Western-like stratified societies from which they can start their research. Was sagt er da? Diese Klassifizierung, also in Individuum und Gesellschaft oder das Ganze und Teil und Ganze, ist irritierend für arabische Wissenschaftler, weil sie in den arabischen Gesellschaften diesen europäischen Individualismus nicht auffinden können und auch nicht sozusagen die Ausrichtung der europäischen Gesellschaften auch nicht wie die westlichen Gesellschaften ausgerichtet sind. So dass sie mit diesen Kategorien ihre Forschung irgendwie in den arabischen Gesellschaften nicht machen können. Maybe that is why Arab sociologists believe Western sociology is not suitable for their societies and resort to the Arab Islamic heritage to come up with a local sociology. Also, das deswegen, weil sie irgendwie diese sozusagen europäische Gesellschaft, diese Eigenarten der europäischen Gesellschaft in den arabischen Gesellschaften irgendwie nicht entdecken können, finden viele Araber, dass die westliche Soziologie nichts taugt. Oder das Wort ist schon mal irgendwie wertvoll, ist not suitable, das ist schon irgendwie witzig, für ihre arabischen Gesellschaften und beruft sich dann lieber auf die Tradition islamischer Tradition, um eine sozusagen lokale, wie Sie sagen, Soziologie zu konstruieren. In Klammern lasse ich mal weg. A new Arab proposal in this regard is gaining prominence. Also ein neuer Vorschlag aus der arabischen wissenschaftlichen Welt gewinnt deswegen an Bedeutung. It calls for a new classification and sociology into two trends. Diese schlägt eine andere Klassifizierung von Soziologie in Abgrenzung zu den oben genannten vor und die besteht aus zwei Trends, Balance und Konflikt, also Balance und Konflikt. Lieder, also das, den Rest kann man sich sparen, bla bla und so weiter. So, also fass mal zusammen. Der sagt, die westliche Wissenschaft zeichnet sich dadurch aus, die Soziologie, sorry, zeichnet sich dadurch aus, dass sie all ihre Theorien über Gesellschaft konstruiert auf der Grundlage dieses Verhältnis, sagen wir einfach mal, von Individuum und Gesellschaft, beziehungsweise Teil und Ganzes, was dasselbe ist. Und das taugt in diesen, das, damit kann man in diesen arabischen Gesellschaften keine Theorien bauen, weil die arabischen Theorien, die arabischen Gesellschaften, sorry, die arabischen Gesellschaften die Merkmale europäischer Gesellschaften nicht aufweisen, und da verweist er irgendwie auf den ausgeprägten Individualismus und auf die sozusagen Zielstrebigkeit dieser europäischen Gesellschaften. Und dann sagt er, da gibt es eine Diskussion in der arabischen Soziologie, und die schlägt deswegen vor, nicht mit Individuum und Gesellschaft zu arbeiten, sondern mit, wie heißt das, Balance und Konflikt. Das wäre das Begriffspaar, mit dem man jetzt irgendwie auf die Gesellschaft versuchen sollte, loszugehen. So, also ein schönes Beispiel, wo einer sagt, die europäischen Soziologen konstruieren alles auf der Grundlage dieser Dichotomie von Individuum und Gesellschaft. Und wir haben eine Idee, wir machen irgendwie Balance und Konflikt.
Führ doch mal, Michael, führ doch mal an diesem Beispiel aus, wie die Kritik von diesen eurozentristischen Theorien so geht. Das hast du ja jetzt gut vorgestellt, was der da sagen will. Erklär uns das doch mal.
Ja, was macht der? Der Mann stellt erstens fest, tatsächlich die Grundlage soziologischen Denkens ist dieser Dualismus, oder wie man das immer auch nennen will, von Individuum und Gesellschaft. Und dann sagt er, das passt bei uns nicht. Stattdessen schlagen wir vor Balance und Konflikt. Was ist da eigentlich los? Das ist doch komisch, oder? Es ist doch vollkommen verrückt. Wie kann man denn sagen, die Theorie Individuum und Gesellschaft passt bei uns nicht? Wer das sagt, der muss doch erstmal feststellen, dass er sagt, es gibt bei uns gar nicht die Gesellschaft, die es in Europa gibt. Aber wenn es bei uns gar nicht die Gesellschaft gibt, dann möchte ich mal fragen, warum hast du denn dann eigentlich, wenn du das weißt, dass die Gesellschaft in der arabischen Welt nicht dieselbe ist wie in der europäischen Welt, warum hast du dann dir überhaupt irgendwie diese Soziologie irgendwie reingezogen und gehst mit der auf diese Gesellschaft los? Warum machst du das überhaupt? Also meine erste Frage an die wäre gewesen, sag mal, diese Theorie, die von Individuum und Gesellschaft handelt, über europäische Gesellschaft, sind das eigentlich dieselben Gesellschaften oder nicht? Das müsstest du doch, das. Und du scheinst es doch offensichtlich zu wissen, dass das nicht dieselben Gesellschaften sind. Wenn du das aber schon weißt, dass die arabische Gesellschaft so ist und die europäische Gesellschaft so, wieso bist du dann überhaupt, brauchst du dann überhaupt noch einen Ansatz, die zu analysieren? Du hast doch schon ein Bild von der Gesellschaft. Was ist denn das für ein komischer Käse, zu sagen, die europäische Theorie is not suitable, passt nicht, um über die arabische Gesellschaft nachzudenken? Dann lass es doch. Warum analysierst du nicht einfach die arabische Gesellschaft? Warum gehst du nicht einfach nach draußen oder irgendwo hin, guckst dir an, wie die arabische Gesellschaft aussieht? Nein, nein, du nimmst dir irgendwie die europäische Wissenschaft und sagst, die taugt hier nichts, um das zu verstehen. Ja, und warum nimmst du sie dann überhaupt? Was soll das denn? Also, oder ist es vielleicht so, dass du sagen willst, diese Theorie passt hier gar nicht hin, weil es ist eine ganz andere, sowieso eine ganz andere Gesellschaft, also muss ich mit der nichts zu tun haben. Aber warum gutierst du denn dann überhaupt damit, sozusagen, sie passt hier nicht? Das ist doch seltsam. Was ist denn eine passende Theorie? Eine passende Theorie ist, du hast eine Theorie über die Gesellschaft und dann bist du Wissenschaftler und dann nimmst du dir eine, und zwar die, die irgendwie gang und gäbe ist. Und dann gehst du mit dieser Gesellschaft mit dieser Theorie auf die Gesellschaft los was ist das denn für eine seltsame Art zu denken? Du hast schon eine Theorie und mit der Theorie, die du hast, gehst du auf die Gesellschaft los. Das heißt mit anderen Worten, du willst gar nichts anderes machen, als das, was dir dort in der Realität über den Weg läuft, genauso interpretieren, wie es dir dein vorgegebenes Gesellschaftsbild, mit dem du auf die Gesellschaft losgehst, sagt. Ist das das, was du machen willst? Ja, exakt. Das kommt mir bekannt vor. Genauso geht Theoriebildung in dieser disziplinären Gesellschaft. Man hat irgendwie eine, man wählt sich eine Theorie, man wählt sich eine Disziplin, dann gibt es in dieser Disziplin gibt's diverse Theorien, dann nimmt man sich einen theoretischen Ansatz, wie das so schön heißt, und mit diesem Ansatz geht man irgendwie auf die Welt los und dann interpretiert man die Welt genauso, wie es dieser Ansatz sagt. Na toll. Schon mal irgendwie drüber nachgedacht, dass sowas irgendwie, dass man sowas auch irgendwie sozusagen abtun könnte als eine ziemlich voreingenommene Form des Denkens. Wenn du sagst, ich nehme eine Theorie, interpretiere die Welt dann durch diese Theorie, na wunderbar, und dann habe ich eine Theorie der Welt. Das soll wirklich eine Theorie dieser arabischen Gesellschaft sein. Was ist das denn für eine komische Art und Weise zu denken? Na, es ist eben genau die Art und Weise zu denken, wie europäische Wissenschaft, oder genauer gesagt die disziplinäre Wissenschaft, denkt. Die geht halt so. Man nimmt einen Ansatz, geht auf die Welt zu und interpretiert die Welt so, wie der Ansatz das irgendwie sieht. Will sagen, die Voreingenommenheit von Denken ist diesem Mann eine absolute Selbstverständlichkeit. Die Argumentation, die er jetzt konstruiert, um zu sagen, warum die europäische Theorie nicht passt, ist deswegen die reine Heuchelei. Die ist darin die Heuchelei, dass der an keiner Stelle gesagt hat, was denn an dieser Theorie eigentlich verkehrt sei. Der wollte nur sagen, ich möchte gerne eine andere konstruieren, mit der ich dann auf die Welt losgehe. Aber was bitteschön hat das denn mit der arabischen Gesellschaft zu tun? Wenn du eine Theorie über die arabische Gesellschaft hast und sagst, dafür brauche ich eine andere Theorie, wofür brauchst du dann eigentlich noch eine Theorie über die arabische Gesellschaft? Du hast sie doch schon. Es ist doch richtig das reine Hirngespinst, was du ja konstruierst. Du willst nur sozusagen die Eigenarten der arabischen Gesellschaft, die dir ja offensichtlich bekannt sind, bemühen, um zu rechtfertigen, dass du ein anderes theoretisches Konzept irgendwie haben möchtest, als das, was die europäische Wissenschaft hast. Sonst gar nichts. Du willst nicht wirklich die arabische Gesellschaft bestehen, sondern dein ganzes Argument hier heißt, ich möchte mittels der Eigenarten der arabischen Gesellschaft begründen, warum ich ein anderes Theoriekonzept als die Europäer haben wollen. Das ist das, was das Anliegen dieses Beweises wirklich ist. Das Anliegen ist nicht zu sagen, ich möchte die arabische Gesellschaft verstehen, sondern das Anliegen ist, ich brauche eine andere Theorie als die Europäer. Na, das ist ja irgendwie ein interessantes Geschäft. Aber das ist halt tatsächlich genau das Geschäft, von dem ich anfangs, erinnerst du dich, eingeführt habe, was die machen. Sie müssen die sozusagen begründen, warum sie müssen, brauchen eine eigene Theorie. Sie sind halt eine eigene nationale Gesellschaft und brauchen jetzt sozusagen eine Wissenschaft, die sich in den Dienst ihrer nationalen Gesellschaft steht. Also muss sie sozusagen eine eigene Theorie basteln. Und dafür, dass sie eine eigene Theorie basteln muss, konstruieren sie jetzt lauter Gedanke, die ihnen sozusagen an dem Gegenstand begründen, warum sie eine andere Theorie brauchen. Damit nicht genug. Jetzt wird es wirklich witzig. Jetzt guckt man sich mal an, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Individuum und Gesellschaft und Balance und Konflikt. Tragische Ironie, muss man mal sagen. Ich will hier nicht zu weit gehen. Die Idee von Individuum, Gesellschaft ist tatsächlich die Idee oder das Konstrukt, was soziologisches Denken konstituiert. Es ist in diesem Individuum und Gesellschaft der in diesem und versteckte Gegensatz, mit dem hier operiert wird. Als natürlicher Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft und nicht als der Gegensatz kapitalistischer Gesellschaften zwischen Individuum und Gesellschaft, in diesem Individuum und Gesellschaft wird ein Gegensatz eingebaut, der überhaupt nur, kennzeichnend für kapitalistische Gesellschaften ist. Man könnte nämlich auch sagen, die Gesellschaft der Individuen. Mit anderen Worten, wenn das, was die Gesellschaft macht, das wäre, was die Individuen beschlossen haben, dann gibt es nicht mehr Individuen und Gesellschaft, sondern gibt es die Gesellschaft all dieser Individuen. Halt die Gesellschaft, die sie sein wollen. Wenn sie sozusagen sich zu irgendeinem gesellschaftlichen Projekt zusammenschließen, dann machen sie das halt. Ja? Dann basiert das eben auf den Individuen. Und dann gibt es diesen sozusagen als natürlich unterstellten Gegensatz überhaupt nicht mehr. Also ganz blöd, ja. Wo ist denn ein Widerspruch? Wir gründen einen Fußballverein. Dann gibt es einen Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft, dann spielen wir 11 Fußball zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Zweck, den teilen wir, Ende aus, fertig. Und da ist nichts mit Individuum und Gesellschaft, also mit diesem geheimnisvollen Gegensatz, der da immer irgendwie mobilisiert wird. Dieser Gegensatz ist es, der tatsächlich das soziologische Gedenken kennzeichnet. Der Mensch will jetzt irgendwie unbedingt eine eigene arabische Soziologie irgendwie begründen. Und was macht er? Was ist Balance und Konflikt? Balance und Konflikt ist, Individuum und Gesellschaft sind in der Balance und manchmal nicht. Mit anderen Worten, die alternative soziologische Betrachtungsweise, die der Mensch hier irgendwie uns verkaufen will, als Gebot des Gegenstandes, über den er redet, mit der ganzen Heuchelei, na, wenn du den Gegenstand schon weißt, warum musst du dann überhaupt uns noch irgendwie einen anderen Ansatz verkaufen? Dann sag doch mal, was du über den Gegenstand weißt. Er will uns aber einen anderen Ansatz verkaufen. Und deswegen, wie gesagt, bemüht er irgendwie nur die Verweise auf die Gesellschaft, nicht um zu sagen, wie die tickt, wie die aussieht, sondern um zu rechtfertigen, warum er einen anderen Ansatz braucht. Da merkt man schon die ganze Konstruktion dieses Gedankens dran. Und was ist der andere Gedanke? Balance und Konflikt ist eine Übersetzung des die Soziologie konstituieren unterstellten Gegensatz von Individuum und Gesellschaft in ihren Prozess. Mal zusammen in der Balance, mal im Konflikt. Es ist also überhaupt gar nichts anderes als Individuum und Gesellschaft, sondern es ist nur eine Variation von diesem selben soziologischen Käse. Kein Wunder. Ihr wolltet ja unbedingt an der Soziologie teilnehmen. Naja, wenn ihr unbedingt an der Soziologie teilnehmt, müsst ihr irgendwie auch einen originär soziologischen Gedanken konstruieren. Da ihr aber unbedingt euren eigenen soziologischen Gedanken konstruieren wolltet, habt ihr jetzt irgendwie euch das Konzept, das tatsächlich soziologisches Denken konstituiert, Individuum und Gesellschaft, wie ich gerade erklärt habe, habt ihr jetzt euch eine Variation von Individuum und Gesellschaft irgendwie produziert und könnt damit jetzt irgendwie sozusagen in dieser Wissenschaft euch rumtummeln und sagen, wir haben irgendwie einen anderen Ansatz und könnt jetzt irgendwie auf alle Gesellschaften losgehen, übrigens nicht nur auf die arabische Gesellschaft, sondern auf alle Gesellschaften und sagt, wir interpretieren jetzt mal alles, was die machen, als Variationen, als, wie sagt man, Artikulation oder Praktizierung dieses Dualismus von Balance und Konflikt. Na, das wird euch doch wohl gelingen, das ist so locker gemacht. So geht das. Das heißt, der Mensch teilt alles, was diese europäische Wissenschaft auszeichnet, von der er sich irgendwie abgrenzt. Er teilt ihren Relativismus, er teilt den Inhalt ihrer Theorien, also in dem ganzen Individuum-Gesellschaft-Gewürge hin zu Balance und Konflikt. Er teilt auch die ganzen inhaltlichen Urteile dieser Wissenschaft. Und was wirklich echt ein bisschen, ich muss mich irgendwie zurückhalten. Es ist schon irgendwie ein bisschen, es hat schon ein bisschen wirklich was Elendiges, ja. Diese Redeweise in Erinnerung, die arabische Gesellschaft ist noch nicht so weit. Wir haben noch nicht irgendwie, wir sind noch nicht so weit, ja. Also er teilt natürlich auch diesen elendigen Rassismus der Soziologie. Also genau diesen, das, was ich vorhin gesagt habe, was an der Kritik von Eurozentrismus irgendwo ein rationelles Moment ist, dass die Europäer sich immer vorstellen, als wenn sie irgendwie sozusagen die Vorbilder, die sozialen Vorbilder der Welt wären. Auch das rutscht dem da irgendwie so ohne mit der Wimper zu zucken durch und sagt, wir sind noch nicht so weit. Schon mal gehört? Habe ich vorhin gesagt, dass genau das hat euch so diese verfluchte Anthropologie irgendwie, solange es sie gab, irgendwie genauso immer reingerieben. Und was macht ihr jetzt in der Darstellung eures alternativen soziologischen Denkens? Affirmiert ihr exakt diese rassistischen, auch noch den sozusagen den rassistischen Gehalt dieser Urteile, die genau wie die Europäer es immer gemacht haben, die Gesellschaften des globalen Südens als noch nicht so ganz rein und zivilisierte Gesellschaften irgendwie vorstellt. Seid ihr
Ja,
verrückt?
die sagen, wir sind noch nicht so weit, aber das hat Gründe und diese Gründe sind auffindbar in den Eigenschaften unserer Gesellschaft und die gehören dann die gehören gefälligst respektiert. Insofern glauben Sie, dass Sie damit was gegen die Hierarchisierung angesprochen haben, was Sie aber ja, de facto affirmiert haben.
So verrückt, ne? Also sozusagen, aber deswegen habe ich die Einleitung gemacht. Vor welchem Problem stehen die? Eine eigenständige Wissenschaft zu bauen. Und zwar auf der Grundlage dessen, dass sie alles, was diese Wissenschaften sozusagen auszeichnet, konstituiert, die Charakteristika, angefangen vom Wissenschaftssystem, bis hin über die sozusagen, über die, wie sagt man, Konstruktionsprinzipien disziplinären Denkens. Haben Sie ja alles sozusagen eingekauft, habe ich vorhin gesagt. Jetzt stehen Sie vor dem Problem, auf der Grundlage in dieser Welt mitspielen zu wollen. Und wenn du in dieser Welt mitspielen willst, wenn du in der Welt der Soziologie mitspielen willst, dann musst du halt eine alternative Soziologie machen. Ende aus. Und wenn du dann eine alternative Soziologie machst, dann machst du eben auch das, was die Soziologie irgendwie konstituiert, inklusive all der sozusagen kleinen rassistischen Nebensätze, die da so fallen. Auch die kommen dir irgendwie locker über die Zunge. Und die Tragik ist die, das geht auch gar nicht anders. Also wenn du mitmachen willst, dann machst du halt mit. Und dann machst du eben auch alles mit. Und genau das machen die. Und deswegen, weil ich gesagt habe, die machen dann eben alles mit, alles ist sozusagen eigentlich abgehakt, nachdem sie das ganze Wissenschaftsprinzip übernommen haben, in all den Aspekten, die ich eingangs gesagt habe, ja, dann machst du halt eine Variation von dem Zeug. Und auf die Art und Weise machst du das, was ich vorhin eingangs gesagt habe, das ist meine Beweisabsicht, auf die Art und Weise machst du was? Du setzt mit den ganzen Variationen dieses disziplinären Denkens, mit der Kritik von Eurozentrismus, die das machen, genau das machen, setzt du durch, dass die europäischen Wissenschaften auch Fuß fassen in den Gegenden der Welt, in denen sie tatsächlich bisher noch nicht waren. Du universalisierst, so meinen Hauptsatz, du universalisierst also die von dir als eurozentristisch kritisierten Wissenschaften mit deiner Kritik.
Also da machst du ja jetzt eigentlich schon den Übergang aus der Kritik an diesen Ideen in die Errungenschaften. Und vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, mit dem man dann mal abschließen könnte, was denn dann
Was kommt dabei raus?
die Konsequenzen von dieser Art von Denken sind. Du hast es schon gesagt, ja, die Universalisierung dieser Theorien, zumindest auf jeden Fall dieser Theoriekonzepte auf der ganzen Welt. Sag doch mal ein bisschen was dazu. Was sind so die wissenschaftlichen Errungenschaften des Anti-Eurozentrismus?
Ja, die sind gar nicht, ganz und gar nicht lustig. Die bestehen nämlich erstens, das habe ich schon gesagt, aber das muss man einfach noch mal, das darf man ruhig noch mal betonen. Diese eurozentristische Kritik gilt als Abgrenzung von den europäischen Wissenschaften und in der Sache ist sie ihre Durchsetzung, ihre Verbreitung auch in den Teilen der Welt, in der die bisher nicht war, und zwar dank dieser Kritik durch die Leute, die diese Kritik haben. Das muss man einfach mal sagen. Es ist die Ausstattung der nationalen Gesellschaften in diesen Teilen der Welt mit exakt denselben Wissenschaften, disziplinäres Denken, und mit exakt denselben theoretischen Inhalten in diesen Variationen, die ich gerade am Beispiel von Individuum, Gesellschaft, Balance und Konflikt gezeigt habe, und die Ausstattung dieser Gesellschaften in den Inhalten mit exakt diesen Theorien und damit auch mit den ideologischen Botschaften, zu denen diese Theorien was beitragen. Es ist also mit dieser Kritik Eurozentrismus die Durchsetzung dieser Sorte Denken und nicht zu vergessen, nicht nur dieser Sorte Denken, sondern auch dieser Inhalte dieses Denkens, die dieses Denken kreiert. Die Durchsetzung der weltweiten Verbreitung dieses Denkens und seiner Theorien. Natürlich immer in den Variationen, die sie dort kreieren. Oder auch nicht. Aber ehrlich gesagt, ob man das jetzt Individuum, Gesellschaft oder Balance und Konflikt nennt, ist wirklich, das habe ich ja versucht zu zeigen, geschenkt. Das eine ist irgendwie sozusagen die Variation ist dasselbe wie das andere formuliert, das Individuum und Gesellschaft eben nur als das, was da als Prozess passiert. Das Ganze in Bewegung sozusagen. Es kommt aber noch was dazu. Die Kritik des Eurozentrismus besitzt eine gewisse Schlauheit. Das muss man schon mal sagen. Auch wenn diese Schlauheit ein bisschen unappetitlich ist. Aber sie besitzt eine Schlauheit. Die eurozentristischen Kritiker, die wissen nämlich ganz genau, die haben sehr gut gelernt von ihren europäischen Meistern, dass Wissenschaft immer nur relative Objektivität kreieren kann, je nach dem Ansatz, mit dem man aus der Tasche zieht. Und das fanden die gar nicht, dass das vielleicht mal ein Gedanke wert ist, den man hinterfragt, kritisiert oder mal einwirft. Ne? Wenn das so ist, heißt es dann nicht, dass alle Gedanken irgendwie sozusagen überhaupt nur voreingenommenen Unsinn in die Welt setzen. Also wenn so denken geht, was soll der Käse eigentlich dann? Ja, da kommt sozusagen, um Helmut Kohl zu zitieren, hinten raus, was man vorne reingesteckt hat. Ja, so ist es halt.
Das macht doch jeden Streit obsolet.
Da komme ich gleich dazu. Exakt, das ist korrekt. So. Aber lassen wir vorher noch die anderen Scherze irgendwie kurz benennen. Aber der Scherz hier ist der, ich erwähne mal schnell irgendwie ein Beispiel eines Wissenschaftlers. Sayed Javad Miri heißt er, ist ein Mensch aus Teheran, ein islamischer Wissenschaftler. Der hat irgendwie ein Buch geschrieben und da argumentiert er irgendwie ganz kokett so. Der sagt, hey Leute, hört doch auf, erzählt uns doch nichts, ihr immer mit eurer Wissenschaft und eurer Objektivität und so. Das ist doch alles Käse. Das haben wir doch alle mitgekriegt. Ihr erzählt uns doch immer, wenn du über irgendwas nachdenken willst, da brauchst du irgendwie einen Ansatz, ja? Und warum sollen wir denn eigentlich irgendwie nicht mal selber unseren Ansatz nehmen? Ihr nehmt immer eure Ansätze und erklärt durch eure Ansätze immer euren Käse durch eure Ansätze. Also das heißt, auf die Art und Weise verbreitet ihr irgendwie eure Erklärung über jeden Scheiß in der Welt, über eure Ansätze. Auf die Art und Weise werden eure Theorien irgendwie einfach immer alle sozusagen weltweite Erklärung. Aber ihr sagt doch irgendwie, wir müssen einen Ansatz haben. Wir nehmen jetzt mal einen anderen Ansatz. Ich habe auch einen. Ihr könnt mir nicht sagen, ich kann nicht meinen eigenen Ansatz nehmen, oder? Geht doch gar nicht, passt doch nicht. Ihr habt doch gesagt, immer muss man einen Ansatz nehmen. Da sagt er, ich habe auch einen Ansatz. Ich nehme islamische Religion als meinen Ansatz. Flott, oder? Ein gelehriger Schüler, der sagt, na, mit euren Argumenten lege ich euch irgendwie aber locker rein. Ich kreiere jetzt auf diese, muss man mal nachlesen, wirklich, Sayed Javad Miri, wer sie will, dem kann ich gerne mal das Buch irgendwie schicken oder eine Kopie oder Link oder sowas ähnliches. Ja, der argumentiert genau so. Und übrigens so argumentieren die alle. Die sagen, der Wissenschaftsrelativismus, na gut, wenn der für euch gilt, warum soll der nicht für uns auch gelten? Also zugelangt. Mit der Konsequenz, da bin ich ja gerade, mit der Konsequenz, das Moment der Objektivität, dass diese relativistisch denkende Wissenschaft, dieses teleologische Denken, das Moment an Objektivität, was die nach wie vor festhalten und sagen, okay, es ist relative Theorie, aber es ist Theorie und es ist Objektivität. Es ist natürlich relative Objektivität, relativ gemessen an dem Ansatz, den man irgendwie dort sozusagen durchdekliniert. Wenn man das nutzt, um zu argumentieren, na, dann nehmen wir doch mal unseren Ansatz. Kann doch keiner was gegen haben. Bleibt doch irgendwie sozusagen diesem Prinzip des Relativismus treu. Dann macht man eins, dass man das letzte Moment an Objektivität, was diese Wissenschaft wenigstens formell immer noch festhält, wo sie sagt, es ist relativ, aber es ist relative Objektivität, das ist dann den Bach runter. Das ist sozusagen die Beendigung jeder Form von Objektivität im Denken und die, wenn man so will, die damit mit dieser Radikalisierung dieses Relativismus die Ununterscheidbarkeit von Wissenschaft und Meinen, das, was uns überhaupt sozusagen Wissenschaft konstituiert, damit irgendwie ausgemacht. Na klar, und jetzt hast du da irgendwie ja schon richtig angemerkt, wenn man sozusagen die Radikalität dieses Relativismus propagiert, wie kann man da eigentlich noch argumentieren? Das geht halt nicht mehr. Deswegen habe ich gesagt, das ist hier mein Stichwort, natürlich streiten die weiter, aber man kann ja gar nicht mehr streiten. Und interessant ist jetzt mal, sich anzuschauen, was ich hier deswegen so notiert habe, Kuriositäten des wissenschaftlichen Streits über das Unbestreitbare. Aber das ist sozusagen dann kein eigenes Kapitel wert. Aber man kann sich ja vorstellen, wie das aussieht. Da wird eben tatsächlich nichts mehr anderes gesagt. Genau das, was man irgendwie in jeder Debatte in jeder Kneipe oder auf jeder Straße hört. Und die also, ja, so siehst du das.
Ja, aber ich habe meine Meinung.
Aber ich habe meine Meinung. So siehst du das. Ich habe meine Meinung. So geht der wissenschaftliche Diskurs. Aber es gibt irgendwie, naja gut, da könnte man sagen, geschenkt sollen die Idioten halt sich sozusagen überflüssig machen, indem sie sich ununterscheidbar machen in dem, was eigentlich Wissenschaft ist, ein wissenschaftliches Urteil und eine beliebige Meinung irgendwie ist, wenn sie wollen, das habt ihr dann davon. Was aber trostlos ist, das muss man auch mal sagen, es ist damit natürlich auch eins passiert, mit dieser Ununterscheidbarkeit von wissenschaftlichem Wissen und sonstigem Alltagswissen hat sich die Wissenschaft selber auch als, Wissensinstitution aus der Welt verabschiedet. Es kann die keiner mehr ernst nehmen. Die hat sozusagen einfach in der Meinungsbildung von den Gesellschaften, die spielt einfach keine Geige mehr. Mit diesem Relativismus, der genauso seine Urteile kennzeichnet, wie du es gerade irgendwie paraphrasiert hast, der nimmt der Wissenschaft einfach den Job, die Aufgabe, die Mission, wenn man so will, dass sie in der Gesellschaft überhaupt noch eine meinungsbildende Aufgabe irgendwie hat. Hat sie natürlich weiterhin, aber die Entwaffnung, die Wissenschaft sowieso in der eingangs formulierten Trennung von Politik und Wissenschaft irgendwie sowieso schon erfährt, die wird jetzt sozusagen vollendet. Die sagt über sich selber, wir sind in dem, in den Urteilen, die wir formulieren, genauso irrelevant wie jede andere Meinung von irgendeinem Menschen ist. Zweitens, oder drittens, oder viertens, oder fünftens, keine Ahnung. Mit dieser Radikalisierung des Relativismus, ich habe es schon am Beispiel von islamischer Wissenschaft gesagt, werden Tor und Tür geöffnet für Auffassungen, für Theorien, die allesamt, Irrationalismen gutieren ohne Ende. Deswegen gibt es dank dieses der Durchsetzung dieses eurozentristischen Denkens. Und das muss ich an der Stelle nochmal sagen, ich habe das vergessen vorhin zu erwähnen, muss man an dieser Stelle wirklich mal festhalten. Die haben das ja irgendwie mit Erfolg durchgesetzt, fabriziert. Jeder Mensch teilt diese Kritik von Eurozentrismus. Ich möchte mal irgendwo eine Kritik an Eurozentrismus irgendwie lesen. Das heißt, alle Leute teilen diese Auffassung, dass die Theorien, die man vertritt, ihre Quelle in der Gesellschaft haben, in der man zu Hause ist oder irgend sowas ähnliches. Also Repräsentant nationalen Auffassungen über die Welt irgendwie ist. Und deswegen ist leider festzuhalten, dass damit die in diese Wissenschaft sozusagen dem Einzug von lauter Irrationalismen Tür und Tor geöffnet ist. Und das rationelle Moment, was diese Wissenschaft mal hatte, indem sie noch so einen Moment von Objektivität festgehalten hat und damit ja auch noch ein wissenschaftlicher Streit irgendwie ging, das ist alles den Bach runter, dank dieser wunderbaren Kritik. So kommt es, dass sich in der sozusagen praktischen, in der konstruktiven Wendung dieser Kritik von Eurozentrismus in diesen Debatten lauter Kategorien wiederfinden, Irrationalismen, von denen man irgendwie dachte, die hätte die Wissenschaft schon mal irgendwie über Bord geworfen, weil sie einfach als Unfug irgendwie erkannt worden sind. Nationalismus, Rassismus und so weiter und so fort sind nicht mehr widerlegte Theorien. Wie die widerlegt sind, ist sehr heikel. Wie Rassismus mal widerlegt werden kann, ist, wie halt da Theorien widerlegt werden. Aber es galt als widerlegte Theorie. Empirisch widerlegt. Ich will da mal nichts zu sagen, was das für ein Unfug ist. Aber lassen wir es mal. Es galt jedenfalls, dass es widerlegt. Und wir reden hier, wir machen hier eine Sendung auf Deutsch. Die Konnotation von Rassismus, das hat natürlich auch was mit der deutschen Geschichte zu tun, die Konnotation von Rassismus ist in Deutsch nochmal irgendwie eine andere Nummer als im Englischen Racism. Rassismus kann man wirklich im Deutschen nicht sagen, das kann man nicht mehr in den Mund nehmen. In der konstruktiv gewendeten Kritik von Eurozentrismus ist Rassismus eine zur wissenschaftlichen Einsicht veredelte Angelegenheit. Also wer es mag, soll mal nachlesen. Mousavi heißt irgendwie ein ziemlich weltweit bekannter Wissenschaftler, der schreibt Bücher und so weiter und so fort über mit einer Kritik an der Ungleichheit von Rassen. Und das Thema Ungleichheit von Rassen ist ein heiß diskutiertes Thema. Und nochmal, wenn man dann hinkommt und sagt, Leute, piept ihr, Rassen sind eine Erfindung der Kolonialisten. Schmeiß das mal in Müll, dann ist man Rassist. Weil man sozusagen denen verwehrt, sich selber positiv dazu bekennen, dass sie Bestandteil einer Rasse sind. Das ist das Produkt, das ist sozusagen, das sind die gedanklichen Kreationen eines Denkens, das sozusagen die Kritik von Eurozentrismus sich zu Herzen nimmt und konstruktiv wendet. Damit komme ich pünktlich zum Abschluss. Noch 3 Minuten habe ich, dann ist es 7. Es ist leider gar nicht so witzig. Unterbrech mich ruhig. Ich habe noch einen einzigen Punkt, aber unterbrech mich ruhig.
Ich wollte dann auch zum Schluss kommen, aber wenn du noch einen Punkt hast, dann bring den doch noch, bevor ich mein Abschlusswort gebe.
Ja, also den muss man schon einmal sagen. Wir haben bis hier immer nur irgendwie darüber passiert, was passiert also in der Wissenschaft. Ich habe schon was dazu gesagt, was sozusagen den Stellenwert von Wissenschaft in der politischen Meinungsbildung anbetrifft, der da wie runtergeschraubt ist. Ich habe gerade was gesagt zu der Renaissance von lauter irrationalen Begriffen, inklusive Nationalismus, Rassismus und so weiter und so fort. Und das muss man an dieser Stelle schon mal leider sagen, ja. wenn man mal irgendwie aus dem Fenster guckt oder Zeitung liest oder weiß der Teufel was, die ganzen Kriege, die auf der Welt rumtoben, die kriegen alle durch diese Sorte Wissenschaft, die all diesen Rassismen zur Renaissance verholfen hat und die die veredelt hat zu wissenschaftlich wohlbegründeten Kategorien. Wie der, dass man sich als Bestandteil der Bildung seiner eigenen nationalen Identität als Mitglied eines Southern Countries selbstverständlich irgendwie sein Bekenntnis zur Zugehörigkeit zu einer Rasse irgendwie unter keinen Umständen ausreden lassen will. Dieses ganze Zeug produziert alle diese Gedanken, die alle diese Feindseligkeit, diese Demarkation von anderen in sich tragen, für die all die Staaten, die ihre Bürger für diese Gewaltakte mobilisieren wollen, natürlich total happy sind. Das ist das Zeug, was die brauchen, um ihre Bürger aufeinander zuzujagen, um sich abzuschlachten für die sozusagen politischen Ambitionen der Staaten in der Welt. Das muss schon einmal zum Schluss gesagt sein, damit es auch deutlich wird, dass der ganze, sozusagen das ganze, die ganze Debatte über diese wissenschaftlichen Verrenkungen eine ziemlich unappetitliche politische Konsequenz hat und nicht irgendwie bloß so ein blöder Zirkus, der sich da innerhalb der Wissenschaft abspielt. Da passiert hier was mit der Bildung von Meinungen und Gedanken in der Welt. Die sind nicht nur dumm und unappetitlich, sondern die sind das Futter dafür, dass wir auf der Welt im Moment die ganzen Gewaltexzesse erleben, die wir gerade erleben dürfen. Das muss man einfach mal festhalten, denn dieses ganze Zeug, ja, ethnisch, Ethnien und Nationales und Rassen und so weiter. Ich will jetzt nicht übergehen zu diesem Krieg in Palästina, aber es ist so offenkundig, das Selbstverständnis, mit denen da diese Leute aufeinander einhauen, auf beiden Seiten, ist sozusagen in der Ideologie gefüttert von dieser Gedankenwelt. Schluss aus,
Ich
Eddie.
ohne das jetzt ins Detail zu auszuarbeiten, aber ich hätte es nicht machen sollen, aber ich bin aus den Wolken gefallen, als letztes Jahr irgendwann Mitte 2022 der Ukraine-Krieg und der Kampf der Ukrainer gegen die Russen verteidigt wurde als ein postkolonialer, antikolonialer Kampf. Das ist
Exakt.
Legitimationsideologie, so ist das, so läuft das. Aber gut, ein Thema hast du jetzt schon angesprochen, nämlich die politischen Identitäten. Das ist einer der anderen großen Bausteine, die wir eventuell dann wahrscheinlich in der nächsten Folge angehen werden. Es sind ja noch einige ja, Branches, Arme quasi der postkolonialen Studien, die wir abarbeiten müssen. Heute haben wir hoffentlich einigermaßen den Eurozentrismus beerdigt. Wenn nicht, dann bitte schreib das doch in die Kommentare. Du meldest dich, dann bitte sprich nochmal, Michael.
Ich hab nur einen Vorschlag. Ich würde vorschlagen, zu überlegen, dass wir vielleicht erstmal doch über die wissenschaftstheoretischen Abteilungen sprechen, weil die kann man so
Okay.
schön verknüpfen. Ja. Aber können wir überlegen? Sorry.
Genau, also
Geht das an? Geht auch.
ich wollte mich bloß an deine letzte Aussage über die politischen Identitäten ranhängen, aber natürlich, wie
Ja.
gesagt, gibt es vier, fünf Abteilungen noch, die wir abarbeiten müssen. Über die Reihenfolge können wir dann nochmal reden, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Das nächste Mal, wenn ich dich sehe, sehe ich dich wahrscheinlich in Deutschland. Ja, vielen Dank an alle Zuhörer, an alle Leute. Und wenn es irgendwelche Kommentare und Einwände, vor allem Widersprüche gegen Michaels Ausführungen gibt, darauf ist der Michael ganz heiß. Und auch auf Debatte. Also, falls irgendwer sagt, das geht so nicht, was der Michael sagt, das muss man debattieren, dann bitte sagt Bescheid und wir machen das möglich. Ja? Michael, lass es dir gut gehen, ja?
Okay,
Bis bald.
mir fällt nichts Japanisches schon wieder ein. Alles klar. Salute. Tschüss, das war
Hi.
Italienisch. Tschüss.
Domo
Tschüss.
arigato. Domo arigato. So.
Ah, domo arigato.
Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.
Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe.
Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.
Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch.
Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de.
Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.